Einer der spontanesten Podcast-Termine, die ich, glaube ich, bis jetzt hatte. Wir haben am Wochenende das erste Mal geschrieben und dann hat der Jan mir geschrieben, lass doch gleich am Montag machen. Und unser Kontakt, der Frank-Lothar Lange, hat dann noch gesagt, das musst du schnell machen, weil der ist am Mittwoch wieder in Israel und danach im Irak. Und das beziffert, glaube ich, schon eigentlich ganz gut deinen Job. Hannes Zwetschke heute am Apparat mit.
Jan Jessen, hallo, grüße euch.
Hallo Jan. Ganz, ganz spannend, Jan. Du bist, ich glaube, was die meisten Leute wahrscheinlich am meisten interessiert, aber der erste Jobtitel, den man immer findet, ist Politikchef bei der NRZ. Und bei der Funke Mediengruppe Krisen- und Kriegsreporter. Das fand ich super, super spannend, weil es so in deiner Branche allein schon, finde ich, konträr ist, aber zu meiner Branche noch viel konträrer. Ne? Wenn ich mir überlege, ich habe heute früh deine letzte Podcast-Folge gehört, wo es ganz viel um politische Einordnung von dem Waffenstillstand im Gazastreifen geht. Mhm. Und dann schaue ich auf meine Branche und merke wieder, wie gut es uns eigentlich geht. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil du erlebst ja beides. Du bist ja im Medienhaus quasi und musst Medien machen. Es müssen Titel entstehen, die sich verkaufen. Und ich rede da immer über meine Branche sehr offen. Werbung, Marketing, eine im großen Teil Fake-Branche. Es wird gefotoshoppt, es wird alles besser dargestellt. Alles ist wunderschön, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Und der Jan, wenn man dann auf sein Instagram-Profil schaut, ist da, also es schaut von hier aus wie an der Front. Jetzt habe ich da in dem Podcast auch gehört, ihr dürft da an gewisse Stellen, vor allem im Gazastreifen, gar nicht hin. Aber ich stelle mir diesen Wechsel in deinem Job unglaublich vor. Und da bin ich heute ganz gespannt, was du da auch, wie du das auch machst. Es ist so für mich gar nicht greifbar, wie man es machen kann. Es ist ja so gefühlt, also wenn ich es mir vorstelle, angstgetrieben, da geht's ab oder ist man da in einem Modus, kannst du uns da ein bisschen abholen? Jetzt geht's am Mittwoch wieder in den Flieger. Was sind das für Gefühle jetzt da im Voraus?
Also ich muss sagen, ich freue mich drauf, Israel besuchen zu können, wieder mal. Da ist, muss man ehrlich auch sagen, so als Kriegs- und Krisenberichterstatter nicht ganz so viel zu berichten, was du ja gerade schon angedeutet, in den Gazastreifen selber. Also das eigentliche Konfliktgebiet dürfen wir nicht rein, weil die israelischen Streitkräfte da relativ restriktiv sind. Das macht das Ganze natürlich dann, zynisch gesprochen, etwas unspannend für uns. Aber trotzdem, ich mag Israel, ich bin gerne da vor Ort, war schon viele, viele Male da. Und insofern bin ich da ganz froh, dass es jetzt wieder dahin geht. Ich werde auch noch versuchen, in den Libanon dann reinzukommen. Muss ich mal schauen, ob das klappt. Will da ein Dorf besuchen, was Widerstand gegen die Hezbollah leistet. Seit Jahr und Tag so ein christliches Dorf im Süden des Landes. Das würde ich mir ganz gerne angucken. Und wie gesagt, ich freue mich drauf.
Unglaublich. Also aus von hier aus gesehen, wie kann man sich darauf freuen, gell? Aus meiner Warte raus. Hm. Wie bereitet man sowas vor? Also was ist das Team? Wie viele Leute sind das? 2, 3 Leute jetzt?
Also in dem Fall bin ich wieder unterwegs mit dem Friedensdorf International. Das ist eine Hilfsorganisation hier in Oberhausen. Und mit denen bin ich relativ häufig unterwegs, unter anderem in Afghanistan sehr, sehr häufig. Deren Job ist es eigentlich, Kinder aus Krisengebieten rauszuholen zur Behandlung nach Deutschland. Aber jetzt sind wir eingeladen worden von einem Freund von mir, von einem Bekannten von mir aus Israel, Jamal, der ist Beduine, also gehört einer arabischen Minderheit an in Israel und der war schon mal hier in Deutschland, da haben wir ein bisschen gesprochen über die Resilienz indigener Gemeinschaften. Und jetzt sind wir von ihm eingeladen worden, uns da vor Ort in der Negev-Wüste mal auf so eine Konferenz zu begeben und dann werden wir mit ihm eben über dieses Thema quatschen und wie gesagt, es wird relativ entspannt werden diesmal. Das okay, ist jetzt wirklich, also es ist jetzt, nein, es ist jetzt kein klassischer Konflikt- oder Kriseneinsatz. Also, wie gesagt, relativ entspannt.
Libanon. Kommt da nicht von der Funke Mediengruppe, sondern da kommt es von dieser Organisation, oder?
Genau, ja, ich mache Urlaub sozusagen.
Ah, ja, ja. Ist auch spannend, oder? Bei dir vermischt sich das ja wahrscheinlich auch oft, ne? Du hast im Podcast auch gesprochen, hast du auch einen Bekannten oder eine gute Quelle natürlich auch überall, der Mann mit den 6 Kindern. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es manchmal, ich habe auch gelesen, du bist gelernter Krankenpfleger, daher kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen, oder? War das so der Einstieg auch in dieses Thema? Weil es ist ja schon verwandt.
Ja, schon. Also ich meine, zum einen macht es resilient so ein bisschen, ne? Also wenn du irgendwie diese das ist ja so eine Frage, die auch immer kommt, wie verpackst du das alles, ne? Und Krankenpfleger zu sein, da lernst du natürlich schon so ein bisschen mit menschlichem Leid umzugehen, ohne dass es zu nah an dich rankommt. Also insofern war das nicht ganz schlecht, die Ausbildung zu haben, bevor ich dann Journalist geworden bin. Und am Ende muss man sagen, wie gesagt, also mir hat's halt geholfen, aber ansonsten hat es natürlich nicht so viel, also die Krankenpflegeausbildung zu tun mit dem, was ich dann im Krieg oder in Krisensituationen mache. Ist natürlich ganz praktisch, wenn man das hat. Also Krieg und Krise ist ja manchmal auch ein bisschen gefährlich und sollte es da dann irgendwie zu Verwundung oder ähnlichen Sachen kommen, das ist natürlich nicht ganz schlecht, wenn du eine Krankenpflegeausbildung hast.
Ich stelle es mir so wild vor. Kannst du uns mal in so eine Kriegssituation mitnehmen als Journalist? Mhm. Also jetzt sehe ich da Sophie von der Tann in der Tagesschau, dann hat die immer eine schussigere Weste an mit Presse drauf und einen Helm. Mhm. Da hat man dann immer so ein bisschen die Hoffnung aus der Ferne, dass das schon hilft. Aber ich meine, da im Gefecht, also wie gefährlich, also weißt du, ich frage mich, ich habe mich früher auch gefragt, wie ist das? Jetzt steigt man da in den Flieger, ne? Jetzt komme ich da irgendwo an. So, jetzt darf man da wahrscheinlich, hat man schon mal andere Rechte, da einzureisen. Aber wie ist es dann vor Ort? Seid ihr da in dem Hotel? Wo seid ihr da? Wie muss ich mir das vorstellen, so einen Tag? Oder
ja, das nicht? Also es kommt halt immer darauf an, wo du gerade unterwegs bist. Also ich kann es mal so am Beispiel Ukraine festmachen, da war ich relativ häufig jetzt. Seit dem Beginn der der russischen Invasion in 2022 war ich jetzt, glaube ich, muss man sagen, so 30, 35 Mal vor Ort. Und im Kern, klar, du machst dir also vorher Gedanken darüber, was willst du eigentlich machen? Also versuchst irgendwie über Geschichten nachzudenken, die du dann möglicherweise generieren kannst, wenn du vor Ort bist. Sprichst das ab mit dem Team vor Ort. Also in dem Fall, wenn ich per Funk unterwegs bin jetzt in der Ukraine, dann ist immer ein Team damit bei, also ein sogenannter Fixer. Das sind Leute, der Name sagt es, die für uns Sachen fixen, meistens Kolleginnen und Kollegen vor Ort, also in dem Fall jetzt ein ukrainischer Journalist, mit dem ich dann immer unterwegs bin, Fahrer ist dabei und mit dem Team wird dann im Vorfeld besprochen, was wollen wir eigentlich machen. So, ne? Und wenn wir dann vor Ort sind, ist natürlich alles im Fluss, also es klappt eigentlich nie das, was man sich so vorher vorgestellt hat. Ab und an klappt es, aber ganz häufig ist es halt einfach dann so, dass die Dinge sich dann vor Ort irgendwie ergeben und ja, dann fahren wir häufig in der Ukraine eben in den Süden und beziehungsweise in den Osten, also da, wo tatsächlich gekämpft wird. Das gestaltet sich, muss man sagen, so jetzt gerade die letzten Monate eigentlich immer schwieriger. Du hast ja wahrscheinlich mitbekommen, dass mittlerweile das ein Drohnenkrieg ist in der Ukraine. Und man immer, es wird immer schwieriger, wirklich an die Front ranzukommen, weil diese Killzone, in der die Drohnen aktiv sind, mittlerweile locker 20 Kilometer von der eigentlichen Front entfernt ist, also da, wo Soldaten sich praktisch gegenüberstehen. Und das macht das Ganze für uns dann auch so ein bisschen schwierig. Also du weißt halt nie so richtig, auf was dich einlässt. Es gibt jetzt immer wieder Situationen, wo russische Drohnenpiloten zivile Fahrzeuge angegriffen haben. Also das letzte Mal in Kramatorsk waren, haben wir dann gestanden vor dem Fahrzeug von zwei ukrainischen Kollegen, die ja gerade drin gestorben waren. Das ist natürlich dann so ein bisschen, ja, das sind so Situationen, wo du dann auch schon merkst, das ist kein Spaß, kein Spiel, was wir da treiben. Das muss man sich dann immer auch klar machen, wenn man halt vor Ort ist. Ne? Aber wie gesagt, wir gucken dann eben, dass wir unsere Geschichten irgendwie generieren können, dass wir da von Tag zu Tag dann arbeiten in der Ukraine, je näher man an die Front rankommt. Das ist halt auch so, dass es dann keine Hotels mehr gibt, wo die meisten Hotels von den Russen zerbombt worden sind. Und das heißt, wir übernachten dann in Apartments, privaten Wohnungen, wo wir dann übernachten können, die kann man sich da mieten. Ja, und dann, aber wie gesagt, das ist dann halt immer so eine von Tag zu Tag Geschichte.
Wild. Wie muss ich mir, es ist, ich habe 100.000 Fragen hätte ich da, ne? Würdest du sagen, es gibt so eine, weil dann sieht man ja genau das mit dieser Presse oder Press ganz groß auf der Jacke. Gibt es schon so einen Ethos da noch? Ich meine, bei dem Drohnenkrieg, da wird nicht geguckt, ne? Auch wenn zivile Sachen, aber würdest du jetzt sagen, es bringt irgendwas, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also ich trage die Weste eigentlich nur, also wenn man an die Front ranfährt, dass man eben als Presse erkennbar ist bei Ukraine, für die ukrainischen Soldaten. Dass sie nicht denken, was sind das für komische Gestalten, die sich jetzt da bei uns rumtreiben. Ich glaube, in den meisten Konflikten ist das eher so, dass wenn man irgendwo eine Presse drauf hat, dass man dann sich eher als Ziel markiert, als geschützt zu sein davon. Und insofern finde ich die Aufregung auch immer, es war jetzt auch kürzlich, dass ein französischer Kollege starb und dann war auch die Aufregung groß, weil er doch ein Presseschild getragen habe, hätte man den nicht angreifen. Aber es ist halt, also es gehört zur Realität des Krieges dazu. Nicht nur in der Ukraine, auch in anderen Konflikten. Also eigentlich ist das, wie diese Pressemarkierung auf den Schutzwesten ist in vielen Fällen eher negativ. Es gibt mittlerweile auch Kolleginnen und Kollegen, die angefangen haben, ihre Pressedinger zu überkleben in der Ukraine, weil sie eben nicht als Presse identifiziert werden wollen und entsprechend dann angegriffen werden wollen. Also die Westen sind ein ganz guter Schutz. Eigentlich jetzt auch, darüber diskutieren wir gerade in der Ukraine jetzt viel, soll man die Dinger eigentlich noch tragen oder nicht? Denn eigentlich sind diese Splitterschutzwesten sehr gut geeignet, wenn jetzt, was weiß ich, irgendwelche Granaten runterkommen und sonst was, man dann eben die entsprechende Splitterwirkung hat. Dagegen ist das super. Aber bei diesem Drohnenkrieg, den es jetzt gibt, muss da eigentlich eher geschmeidig und schnell unterwegs sein. Das heißt, schnell aus einem Auto rauskommen, wenn irgendwas angeflogen kommt, oder möglichst schnell, wenn. Also wenn du dann irgendwie wenn du dann 8 Kilo oder 10 Kilo on top noch drauf hast zum Equipment, ist das eher hinderlich. Und am Ende, wenn sich eine Drohne erwischt, die Drohnen sind ja wirklich sehr, 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 sehr gezielt. Also die gehen, können dich halt direkt, also dass du von einer Granate einen Volltreffer bekommst, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr gering, dass du von einer Drohne einen Volltreffer bekommst, wenn sie angreift, ist sehr hoch. Und dann nützt dir die Weste halt auch nichts. Also insofern ist die große Frage, ob die Westen überhaupt noch Zukunft haben in den Konflikten, die wir jetzt sehen.
Aber Jan, wie machst du das? Also du erzählst es gerade von einer von absoluten Extremsituationen, wie ich von einer neuen KI meinem Team erzähle oder vom Photoshop-Update. Wie machst du das selber? Also was ist dein, klar, wie verarbeitest du das, ist die eine Frage, aber was ist auch die, es muss ja eine Motivation auch dahinter geben, ne? Also machst du das, weil du sagst, der Journalismus, der braucht zuverlässige Inhalte in Deutschland, machst du das aus eigenem, was steckt da dahinter? Das ist ja ein Wahnsinn. Also jedes Mal, wenn du in den Flieger steigst, muss man wirklich so sagen, ich habe mir gedacht, das ist ja eine super Headline für so einen Podcast. Aber wenn du das so erzählst, du weißt ja nie, ob du zurückkommst.
Naja gut, ich sag mal so, also ich erzähle mal so als Gegenbeispiel, dass eine der gefährlichsten Situationen, die ich in meinem Leben erlebt habe, das Platzen eines, also während meines Dienstes, das Platzen eines Reifens war auf der Autobahn. Hier mit 140 bin ich in Dienstbahn gefahren und dann platzt der Reifen, bupp. Ne? Also du weißt auch nicht, wenn du dich hier ins Auto setzt, ob du real ankommst.
Also aus dem Bett fallen und dir das Genick brechen. Ja. Ne? Aber so, also ich meine, also, so muss man trotzdem sagen, wenn ich natürlich jetzt an die Front fahre, dann ist die Wahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeiten steigen.
Ja, das stimmt schon. Aber wir versuchen natürlich immer irgendwie zu gucken, dass wir ein gewisses Risikomanagement machen. Das ist gerade in der Ukraine jetzt immer schwieriger. Aber anyway, also ich mache das eigentlich, weil ich nicht eigentlich, sondern ich mache das, weil ich einfach ein realistisches Bild von dem zeichnen will, was da passiert in diesen Kriegen. Also so ein wesentliches Motiv ist eigentlich, über die Leute zu berichten, über die Menschen zu berichten. Also wie verändern Krisen, wie verändern Konflikte, wie verändern Kriege die Lebenswirklichkeit von Menschen. So, das ist das, was mich eigentlich immer so am meisten berührt und beeindruckt. Also zu sehen, wie sich Realitäten für Menschen einfach so von einem Tag teilweise auf den anderen verändern. Also wenn du dann so wie in der Ukraine in den ersten Kriegstagen an der Grenze gestanden hast und die Leute da gesehen hast mit ihren kleinen Köpferchen, mit ihren Rucksäcken, wo sie ihre Habseligkeiten drin hatten und die völlig fassungslos guckten und standen, weil ich meine, klar hatten irgendwie alle erwartet, dass irgendwas passieren wird, aber dass das dann wirklich kommt und wie sich das dann auf das Leben von Menschen auswirkt, das finde ich eben so, dass das super spannend. Und das war eigentlich immer das, was mich interessiert hat, weil Krisen und Konflikte leider zum Menschsein dazugehören, hat mich aber immer interessiert, was macht das eigentlich mit Menschen? Und wie reagieren Menschen da in Konflikten, in Krisen, ob das im Irak, in Syrien, in Afghanistan, im Libanon, in Libyen, in was weiß ich wo ist, eben auch in der Ukraine. Und die Geschichten will ich eigentlich erzählen, weil ich glaube, das ist eben ganz wichtig. Also dass Krieg nicht was Aseptisches ist, was irgendwie mit Zahlen, Daten, Fakten dann irgendwie dargelegt wird. Wenn es jetzt auch um Friedenspläne gibt, da kriege ich auch gibt ja jetzt gerade diese Diskussion um diesen 28-Punkte-Plan, den die Trump-Administration angeblich ausgearbeitet hat, möglicherweise von Russland geschrieben, man weiß es nicht so wirklich, aber wo es unter anderem auch darum geht, dass die Ukraine Gebiete abgeben soll, in denen Menschen leben. Darüber wird eigentlich nie gesprochen. Also man verschenkt einfach hunderttausende Menschen an ein anderes Land, wo sie gar nicht leben wollen. So. Und das, finde ich, ist eben ganz wichtig. Dass
das ja, irgendwie was denkst du, warum hat man da Interesse dran? Also ich, wenn mich da mal reinlese, wenn ich mir jetzt Putin vorstelle, ja. Also die Menschen, die wisst ihr eigentlich nicht. Du wisst ja, der will ja hauptsächlich, weiß ich nicht, Bodenschätze und solche Sachen, oder? Also man will ja immer wenig Menschen und viel Geld. Am Schluss steht da immer Geld, ne?
Ja gut, ich meine, in jedem Krieg geht es um Rohstoffe. Also ja. Rohstoffe, Ressourcen, Interessen. Das Ganze wird dann kaschiert ganz häufig als Wertekonflikt. Das ist, macht das Ganze dann ja immer spannend beziehungsweise auch so schwierig zu lösen. Man unterscheidet ja so zwischen Interessenskonflikten und Wertekonflikten. Interessenkonflikte sagen, A will, also sich Zugriff auf irgendwelche Ressourcen haben, B sagt, nö, sind meine. Und dann bekämpft man sich und da muss man sagen, ist die gesellschaftliche Resilienz dann aber auch irgendwie relativ schnell an ihrem Ende. Also wenn der Preis einfach zu hoch wird, sagen in Gesellschaften, ja, warum sterben unsere Söhne, unsere Väter, was soll ich, so, das kippt schnell. Aber beim Wertekonflikt ist das was anderes.
Das ist religiös quasi zum Beispiel.
Ja, das ist religiös oder wie Putin eben sagt, wir kämpfen hier gegen den degenerierten Westen für unsere russischen Werte. Und da werden Gesellschaften dann wesentlich resilienter. Also du wirst ja auch keinen Krieg erleben, wo Leute ganz offen sagen, was weiß ich, wir marschieren in den Irak ein und kämpfen dafür Öl. Das war immer für Menschenrechte, für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit und was weiß ich was. Das wird immer ganz spannend. Und,
aber geht's dir da, macht dich das nicht wild? Also wenn du so sagst, es ist doch völlig offensichtlich, ich bin jetzt auch hier so.
Ja, also es macht mich immer noch wütend manchmal. Es macht einen traurig auch. Also wenn du siehst, was weiß ich, wir sehen in der Ukraine, sehen wir dann, oder haben gesehen, tote russische Soldaten, die Telefonnummern von ihren Müttern eingenäht hatten in ihre Uniformjacken. Und du fragst ja, was machst du hier? Ne? Also stehst du ja vor so einer Leiche, vor so einem jungen Typen und sagst dir, was machst du hier? Du gehörst hier nicht hin. Ne? Für was bist du gestorben? Das macht dann natürlich immer noch irgendwie traurig. Vor allem, wenn du siehst, dass diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dann in ihren goldenen Palästen sitzen und große Reden schwingen können. Und wahrscheinlich mit,
mitziehen, ne?
Wahrscheinlich mit 95 Jahren dann irgendwann schön auf dem im Krankenhausbett irgendwie ganz ruhig aus dem Leben scheinen. Das macht dann natürlich schon wütend. Mhm. Aber ich versuche irgendwie die Emotionen da im Griff zu halten, weil am Ende nützt es ja nichts, das frisst dich ja dann irgendwann einfach nur auf, wenn er durchgehend wütend ist.
Ja, ja. Ich stelle es mir nur schwer vor, wenn man es jeden Tag auch so sieht. Was ich immer ganz spannend finde, und das ist ja dann auch so ein bisschen dein Antrieb, wir haben seit wahrscheinlich 15 Jahren arbeitet ein Ukrainer für uns, den haben wir ganz wild übers Internet kennengelernt. Da gab es ein Plugin, dann habe ich in den Quellcode geguckt, da war sowas Witziges, man kann ja Quellcode so kommentieren, das war so witzig. Und ich halte jetzt immer wenig von den reinen Open-Source-Guys, die quasi das ganze Leben lang programmieren und alles dem Internet schenken, sondern wenn man sagt, da muss man doch ein Talent auch fördern, man muss auch ein Geld verdienen. Und dann habe ich das erste Mal jemandem geschrieben, das war, glaube ich, sogar eine Gmail oder irgendeine Adresse auf jeden Fall. Ich glaube, es war eine Gmail.com-Adresse. Und dann schreibe ich dem und sage, hey, ich schreibe normalerweise keinen Open Source Guys, aber dieses Plugin, das ist der Wahnsinn, wie gut du das programmiert hast und so weiter. Und dann schreibt er mir und sagt, er ist gar kein Programmierer, er arbeitet an der Kasse im Supermarkt. Dann sind wir so ein bisschen ins Schreiben gekommen und dann sage ich so, ja wie, du bist kein Programmierer, das ist ja Hammer programmiert, das war was sehr Spezielles damals auch so, was der da gemacht hat. Ja, und er hat gesagt, nee, also irgendwie ein bisschen aussichtsloses Leben so, ne, also auch depressiv und so, und er kann nicht programmieren, weil er kann nicht liefern und so. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, komm, lass uns doch mal was ausprobieren. Lass uns mal eine Webseite machen. Und das ist jetzt 15 Jahre her. Jetzt arbeitet er fest seit 15 Jahren für uns und er kommt doch normal einmal im Jahr rüber, ist aber natürlich mit dem Ukraine-Krieg jetzt auch, hat sich auch erledigt. Auch wilde Geschichten mit Flucht ins Haus, aufs Land, dass das Militär nicht einzieht, genau für so ein Futter dann am Ende des Tages. Und was ich da schon spannend finde, wenn wir Medien vergleichen, also Berichterstattung, wenn ich ihm schreibe, hey, also war zum Beispiel ganz, ganz spannend, dass der Krieg losging. Ich habe damals noch eine Privatpilotenlizenz und habe ihm gesagt, du, das schaut hier alles nach Krieg aus. Wir können jetzt losfliegen nach Lemberg und wir holen dich raus und dann kommst du einfach zu uns. Und dann hat er gesagt, nee, es geht seit 8 Jahren hin und her, da passiert eh nichts. Und ich war vor der Tages- oder vor der Sondersendung gesessen am Fernseher und habe es die Nacht auch verfolgt und dann ging es halt los nachts um 3, 4, 5. Um 5 haben wir in Lemberg angerufen und haben gesagt, ihr könnt noch reinfliegen, aber wir lassen euch nie mehr raus. Und was ich da schon unglaublich spannend finde, immer wie das Bild bei ihm aussieht, wir sprechen jetzt Ukraine-Deutschland, also es ist nicht so, dass wir auf der anderen Seite von der Weltkugel sind. Das russische Bild, das ukrainische Bild und wie es dann bei uns aussieht. Und das finde ich schon bemerkenswert. Ne? Also in einer vernetzten Welt, in der wir uns heute befinden, wo ich mir eigentlich alles anschauen kann und so weiter. Und da frage ich mich manchmal schon, wie die Resilienz dann in Russland auch noch so hoch sein kann, zum Beispiel in Moskau, wo ja das Leben nicht nur, wo man sich das nicht nur falsch vorstellt, sondern auch sehr viel reiches Leben ist und sehr viel gebildetes Leben ist. Und meinst du, dass die Menschen auch so ein bisschen dann einfach gern wegschauen? Weil, also es kann ja nicht sein, dass es gar keiner mitkriegt, was da drüben abgeht, ne?
Ja, das ist so eine Frage, die ich mir eigentlich seit Anfang an stelle, also seit dieser Konflikt begonnen hat und jetzt umso mehr, muss ich sagen. Wir reden von Hunderttausenden von getöteten russischen Soldaten, verletzten russischen Soldaten, verkrüppelten russischen Soldaten.
Jeder wahrscheinlich muss ja jemanden kennen irgendwie. Ne?
So, und also, jeder hat irgendwie Familie, jeder hat einen Bekanntenkreis. Also wir reden von Millionen von Menschen, die wirklich wissen, was da passiert, also was dieser Krieg für Auswirkungen hat. Die auf der anderen Seite sehen, wie geringfügig eigentlich die Fortschritte sind, die Russland da macht. Das ist immer sehr, wirklich absurd, wenn man sich die Karten anguckt, wie viel oder wie wenig Hunderte oder vielleicht auch Tausende von Quadratkilometern Russland da erobert hat. Aber für nichts. Also im Grunde genommen, was sie erobert haben, sind komplett zerstörte Städte. Avdiivka ist kaputt, Bachmut ist kaputt, Marinka, Chasivya, you call it, Buleda. Es ist einfach nur noch Ruinenlandschaften. Und dafür so viele Opfer, und ich verstehe eben nicht, dass da auf russischer Seite nicht irgendwie mal irgendwie so ein Erwachen kommt, wo die Leute sagen, was machen wir da eigentlich? Ne? Und ich glaube, das hängt zum einen damit zusammen, dass die Leute das verdrängen. Das gilt aber in der Ukraine übrigens auch so. Also wenn du nach Kiew fährst oder was weiß ich, nach Ternopil oder in andere Städte, wo der Krieg zwar ab und an erkennbar ist, sichtbar ist durch Luftalarm oder wie in Ternopil jetzt, wo eben so eine ballistische Rakete in ein Hochhaus reingeballert ist, 33 Leute getötet worden sind, aber im Grunde genommen läuft da das Leben komplett normal. Und ich glaube, es ist was absolut Menschliches, den Krieg zu verdrängen, so das Grauen zu verdrängen. So. Also du kannst in Kiew, wenn du da jetzt nicht irgendwie den Luftalarm hörst und jetzt mal nicht auf die Soldaten auf der Straße achtest, willst du denken, das ist eine ganz normale Stadt mit offenen Restaurants.
Genau, in Tel Aviv, so, da leben die Menschen
wie
Jahre, das ist ganz normal.
Aber das Ding ist, natürlich muss man auch sagen, dass russische Medien Staatsmedien ein bestimmtes Narrativ verbreiten, dass mittlerweile auch die Zugänge zum Netz immer schwieriger werden für die meisten russischen Menschen. Und das macht natürlich was. Und auf der anderen Seite, das wird uns hier immer vorgeworfen, berichten wir ja auch nicht aus den von Russland kontrollierten Gebieten, was ich gerne machen würde, aber was einfach nicht geht, weil du halt keine Akkreditierung bekommst. Du musst ja, das hast du vorhin schon mal angedeutet, wenn wir da in solche Gebiete fahren, du brauchst halt als Journalist, wenn du irgendwie berichten willst, musst du dich akkreditieren lassen, also in dem Fall, im ukrainischen Fall beim Militär.
Mhm. Das heißt, auch übrigens was für mich war mir nicht klar. Also für mich war das freie Presse. Ich fahre hin, wo ich...
Aber das Ding ist, die wollen natürlich schon wissen, wer sich da rumtreibt. Ne? Also gerade wenn du Fotokameras dabei hast, wenn du Kameras dabei hast und dann...
Auch hart eigentlich, ne? Weil dann ist es halt nicht frei, ne? Wenn du dann...
Ja, es ist, ich sag mal so, in Kriegssituationen herrscht erstmal Kriegsrecht, ne? Und das geht, Kriegsrecht geht grundsätzlich, egal wo du bist, mit der Einschränkung von Freiheiten einher. Und dass die wissen wollen, wer da vor Ort irgendwie unterwegs ist, ist schon nachvollziehbar. Ja? Und das ist in jedem Land ist es einfach auch unterschiedlich, muss man sagen. Ich versuche jetzt gerade nach Venezuela reinzukommen, da gibt es einen Riesenaufstand, bevor du dich akkreditieren lassen kannst. Also musst du im Grunde genommen genau detailliert aufführen, wen du vorhast zu treffen, die Kontakttelefonnummer der Person, die du treffen willst, die E-Mail-Adressen der Person, die du treffen willst, und das ist natürlich völlig irre. Also,
bei so einem nahbaren Geschäft auch.
Genau, so. Ne? Ja. Das ist in der Ukraine schon deutlich anders. Sie machen natürlich Sicherheitsüberprüfung, gucken, wer du bist. Und wenn du dann eben weiter an die Front ran willst, auch da kann man natürlich drüber streiten, ist das dann eine freie Presse oder nicht, musst du dich dann nochmal zusätzlich, müssen das machen unsere Fixer dann immer, musst du dich dann zusätzlich bei den jeweiligen Einheiten anmelden, die da aktiv sind, weil die einfach nicht wissen, wenn du da rumfährst, wer ist das da, wer da rumfährt. Also brauchst du dann entsprechende Zugänge. Und also ich muss auch sagen, mir hat bislang noch kein Presseoffizier, mit dem ich dann unterwegs war, in meiner Berichterstattung rein gearbeitet, also wo die zum Beispiel sehr, wo die sehr viel Wert drauf legen, ist, dass man ihnen die Fotos schickt, die man gemacht hat. Das hängt einfach damit zusammen, gerade wenn du irgendwie, wenn du in Stellungen bist, was ich ein Gepard, Schützenpanzer besuchst und Flugabwehrpanzer.
Solche Dinge quasi, dass man die nicht sieht.
Ja, vor allem eben, dass du die Landschaft nicht siehst. Ja? Weil mit OSINT kriegst du, mit OSINT kriegst du mittlerweile das so schnell trianguliert und kannst sofort sehen, wenn da irgendwie eine bestimmte Baumgruppe ist. Wenn du diese offene diese OSINT-Geschichten, ne? Also diese
wo die Umgebung
so gut. Genau, also OSINT ist aber öffentlich zugängliche Informationen im Netz. Und da kannst du eben rapzap sehen, wo ist, also wenn du da Bäume siehst oder wenn du irgendeinen Punktmast siehst oder keine Ahnung was, kannst du eben sofort sehen als gegnerische Seite, wo genau ist das Bild entstanden. Und dann wäre es natürlich fatal, wenn wir als Journalisten dafür sorgen, dass eine ukrainische Stellung weggeflext wird. Das wollen wir nicht. Ne? Und insofern, also das sind Sachen, wo die in unsere Arbeit eingreifen, was ich aber nachvollziehen kann, was völlig gut ist.
Ja. Ja. Du hast gesagt, du freust dich jetzt auf Mittwoch. Hm. Ist nicht immer ein bisschen, fährt die Angst nicht auch ein bisschen mit?
Das kommt darauf an, wo man hinfährt. Also Angst ist ganz gesund in manchen Situationen natürlich. Ne? Aber grundsätzlich muss ich sagen, also ich habe da Respekt vor, also jetzt Israel, das wird eher eine schöne Urlaubsreise, nehme ich an. Libanon vielleicht ein bisschen anders, muss man schauen. Also es ist da halt, also Angst wird dann problematisch, wenn sie zur Panik wird. Ne? Das kann man nie ausschließen. Also wenn du wirklich massiv unter Beschuss geraten würdest, was bislang bei uns noch nicht passiert ist. Ich habe mal irgendwie so Sniperfeuer reingekriegt in Mosul oder auch, dass mal irgendwie irgendwelche Raketen in der Nähe von uns runtergekommen sind in der Ukraine oder so, aber so, dass man wirklich dann unter irgendwie Trommelfeuer gelegen hätte oder so, das ist noch nie passiert. Ich weiß auch nicht, wie ich da reagieren würde. Weiß kein Mensch draus. Also ob man da locker bleiben würde. Aber generell, also wenn ich losfahre, freue ich mich erstmal, weil es irgendwie auch spannend ist, muss man sagen. Das gehört natürlich soweit auch dazu. Das ist einfach auch super spannend ist in solchen Ländern. Also du hast.
Ich finde es ganz spannend, dieses Verhältnis zwischen Freiheit, weil du bist ja frei unterwegs erstmal als Journalist, ne? Und es ist ja auch, es ist ja ein Abenteuer. Also wenn ich nicht weiß, wo ich heute Abend schlafe und so, ist ja sehr viel Freiheit. Und dann trotzdem aber dieses Eingeschnürtsein mit Akkreditierung, ich muss genau das wissen und so, ist ja auch ein spannendes Spannungsverhältnis zu haben.
Ja, total. Aber wie gesagt, es ist von Land zu Land unterschiedlich, wie eingeschränkt die Freiheit ist. Also Israel ist massiv, muss man sagen, insbesondere wenn man tatsächlich aus Gazastreifen berichten würde. Du kommst eben nur voll embedded rein, heißt also, kommst mit den israelischen Streitkräften dann in den Gazastreifen, darfst dich nicht irgendwie mit Leuten unterhalten, also palästinensischen Menschen. Dann fahren sie dich dann eben durch eine Trümmerlandschaft oder nicht stehen bleiben kannst, nicht aussteigen kannst. Dann zeigen sie dir irgendwie ein Loch im Boden, sagen, guck mal, das ist ein Tunnel, und dann sagst du, aha, Und dann geht's wieder raus, das ist völlig gaga. So.
Also ist auch gelettet vielleicht.
Ja, ja, und sie sind halt schon sehr, sehr restriktiv, muss man sagen. Das ist in anderen Ländern anders. Wie gesagt, Ukraine, da bist du relativ frei mit bestimmten Einschränkungen, die, wie gesagt, aber nachvollziehbar sind. Und insofern ist das auch jedes Mal ein Antrag. Wie gesagt, ich würde gerne jetzt nach Venezuela, aber bin mir da auch relativ sicher, dass du die ganze Zeit dann ein engmaschig begleitet wirst von Leuten, die da großes Interesse daran haben.
Sie gleich auch schicken und selber ihre Fotos machen.
Genau.
Yeah. Also, spannend, Pant. Also, große Empfehlung auch für deinen aktuellsten Podcast. Ist, glaube ich, auch hat keiner auf dem Schirm, dass eigentlich nur aus diesem Friedensplan, den Trump da groß verkauft, genau Punkt 1 erledigt ist. Also, ausschließlich Waffenruhe war mir null bewusst. Also, auch wieder sowas, was ich schon, wo ich mich aber auch frage, bin überhaupt nicht, ne, ich bin ganz bei den öffentlichen Medien voll. Also, ich bin kein Medienkritiker. Aber trotzdem frage ich mich so, also warum ist einem das nicht bewusst? Ne? Also ein ganz fragiles Ding eigentlich. Es gibt nur diese Waffenruhe. Es gibt da noch 200 Kämpfer, die ihre Waffen nicht abgeben, die in irgendeinem Tunnel sitzen. Wo ist das? Also das begegnet mir heute das erste Mal in deinem Podcast. Wo ist das?
Doch, es wird schon berichtet. Also das wäre jetzt nicht so, dass ich da ein Alleinstellungsmerkmal hätte mit meinem Podcast. Also das machen die Öffentlich-Rechtlichen auch. Das machen auch andere Medien, die berichten eben schon darüber, dass die Waffenruhe in Gaza krüchig ist. Dass es da schwierig ist, dass Israel auch immer wieder attackiert, beziehungsweise die Hamas angeblich attackiert. So, also dass das Ganze auf einem sehr, sehr dünnen Fundament steht, das berichten eigentlich alle. Das Problem ist immer nur die Wahrnehmung. also ich merke das ganz häufig bei mir in sozialen Medien, dass dann irgendwie gesagt wird, oh, die etablierten Medien berichten dies und jenes nicht. Und dann frage ich ja, was, ja, dann kann ich dann irgendwie 10 Beispiele nennen, wo dann die Dinge berichtet wurden. Und frage dann jeweils, was für etablierte Medien konsumierst du denn? Gar nichts mehr, das ist alles verlogen. Ich sage, aber woher weißt du denn dann, dass da niemand drüber berichtet? Ne? So, also es ist ja irgendwie so. Und also gerade jetzt, was Gaza angeht, Gaza ist jetzt so ein bisschen aus dem Fokus geraten, muss man sagen, vor dem Hintergrund eben jetzt dieser neuen Entwicklung Ukraine. Das ist wirklich auch was mich sehr, sehr stört, weil du ja vorhin gefragt hast, wütend werden. Also was mich so stört, sind diese Fokussierung, dieser Tunnelblick, den wir mittlerweile entwickelt haben, wenn es um Konflikte geht. Also Gaza ein bisschen noch, auf der anderen Seite Ukraine. Aber das, was sonst weltweit passiert, ganz Afrika, nicht mehr da. Ne? Also wir haben Konflikte im Sudan, wir haben Konflikte in Äthiopien, wir haben Konflikte in der Zentralafrikanischen Republik, wir haben in Somalia. Überall brennt es da, und zwar massiv, und es guckt keiner mehr hin. Myanmar ist auch so ein Konflikt mit unglaublich vielen Konfliktparteien.
Auch mal kurz
sehr, sehr, ne? Ja, sehr, sehr. Ich habe zum Beispiel die Gelegenheit genutzt, als dann das Erdbeben war in Thailand und Myanmar, wo plötzlich alle irgendwie ganz interessiert waren, weil Thailand eben Urlaubsgebiet und also war plötzlich ein Thema, was irgendwie dann groß gespielt wurde. Und dann habe ich die Gelegenheit genutzt, da mal über Myanmar auch zu berichten und über das, was da passiert. Aber im Grunde genommen, da sieht man dann auch bei unseren Einschaltquoten, das gehört zur Ehrlichkeit natürlich dann auch dazu.
Gerade wollte ich sagen, also für mich gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Aus meinem Leben, aus dem Marketingleben, aktuelle Zahlen aus der Uni, ich bin da Dozent auch für oder mache gerade Pause, aber jetzt 3 Semester doziert für Marketing. Aktuell ist die Zahl, 12.000 Botschaften, Werbebotschaften jetzt vor allem, prasseln auf jeden von uns jeden Tag ein. Also ich glaube, dass die Leute enorm voll auch sind. Und deswegen könnte es ein Grund sein, ich nenne es immer nicht Tunnelblick, ich nenne es mittlerweile nur noch so Laserpointer. Es ist nur noch so ein Laserpointer-Punkt, der immer auf ein Thema drauf geschossen wird. Aber ich glaube, es vermischt sich, entweder es ist eine Mischung oder es ist eins von beiden, damit das halt am Schluss, genau, Einschaltquoten produziert werden müssen, es müssen Sensationen produziert werden. Wir sind ja in einem weiten Spektrum von Bild-Zeitung bis seriös, oder ich will gar nicht sagen, dass sie immer unseriös sind, aber Sensationsmarketing quasi und schon fundierter Journalismus. Aber was denkst du? Ich glaube, es ist die Mischung aus den beiden. Die Menschen sind halt auch voll. Ne? Sie konsumieren, sie doomscrollen bei Social Media, man weiß immer gar nicht mehr. Also das finde ich schon spannend. Das passt jetzt eigentlich auch so zum Anfang unseres Gesprächs. Es muss auch irgendwie sein, dass die Menschen so abschalten. Ne? Also es ist doch auch völlig krass, was da in Amerika abgeht, was da alles aufkommt. Jetzt auch abseits der Politik, die ganzen Epstein-Files und so weiter, die da jetzt abgehen. Und da sitzt ein Präsident, der jeden Tag Dinge macht, wo du dir so denkst, naja, aber ich meine, wenn es jetzt dein Nachbar machen würde, dann würdest du sagen, er spinnt komplett so. Und also irgendwie schaffen es die Menschen, und da nehme ich mich nicht aus. Also mittlerweile ist der ein Meme für mich. Ne? Ich schaue mir das an und dann denke ich mir so, ach witzig, was der alte Mann wieder macht. Aber ich meine, also.
Ja, aber das ist ja eine geschickte Strategie, die er da fährt. Ne? Das ist ja das, was Steve Bannon, der relativ nah an Trump mal dran war, zumindest in der ersten Amtszeit, jetzt immer noch eine wichtige Figur in diesem ganzen Magerspektrum ist, mal gesagt hat, Flood the Zoom with shit. Ne? Also hau einfach alles raus, was geht, verwirre die Leute. Und am Ende, das hat mal eine amerikanische Kollegin auch mal so schön beschrieben, also wenn Trump irgendwas raushaut und man versucht, dem Ganzen dann mal seriös auf den Grund zu gehen, was bedeutet das eigentlich, was er da jetzt gerade von sich gegeben hat, und man recherchiert und arbeitet sich da rein ins Thema und guckt, was hat das für Auswirkungen, wenn er irgendwelche Zölle rauf, runter, hin und her schiebt, oder wenn er wieder irgendwie irgendwelchen Ländern, deren Namen er teilweise noch nicht mehr richtig kennt, mit Krieg droht oder gerade wieder einen Friedensschuss gemacht hat in Ländern, in denen nie ein Konflikt war. Dann recherchiert man das und dann bist du gerade mit dem Thema ansatzweise so durch, dass du da seriös dann eben aufgearbeitet hast, und dann kommt er aber schon wieder mit 3, 4, 5, 6, 7, 8 anderen Sachen. Und du kommst einfach nicht mehr hinterher. Und das ist eine Strategie, meines Erachtens. Ne? Mhm. Also die Leute.
Die Welt nicht weiter, ne?
Also die bringt die Welt überhaupt nicht weiter. Nein, es macht die Welt zu einem unsichereren, schwierigeren und komplizierteren Ort. weil der Mann ganz offensichtlich überhaupt keinen Plan von Außenpolitik oder sonst was hat und alles in einer Win-Lose-Situation, mehr kennt er nicht, also er kennt nur dieses Win-Lose-Szenario, aber dass es auch mal irgendwo Win-Win-Situationen geben muss, um gerade Konflikte zielführend zu lösen, das versteht er halt einfach nicht, ne? Weil er aus einer ganz anders sozialisiert worden ist und einfach verrückt ist auch meines Erachtens. Also ich glaube, der Mann ist einfach ein pathologischer Narzisst und wirklich schwierig. So.
Er hat alles, der ist richtig vogelwild unterwegs.
Ja, aber ich meine, am Ende, und da gebe ich dir recht, ist es halt auch eine Überforderung von Menschen. Und ich kann das auch nachvollziehen, dass die Menschen so ein bisschen Cocooning betreiben, einfach sich und ihre Hut haben wollen, ihre Ruhe haben wollen, weil alles, was von draußen einströmt auf sie, einfach wirklich schwierig ist. Ne?
Das glaube ich. Und, also wir merken schon in der Forschung, auch in der Zielgruppenforschung, dass es gibt so eine jüngere Generation, die sind jetzt so 18 bis 20, die gehen wieder zurück. Also die nehmen sich ganz gezielt keine Smartphones mehr. Die haben Telefone, die SMS schicken können und anrufen können und so. Also gibt es so eine Bewegung so, ne? Weil die einfach auch sagen, es ist wie ein Tsunami, der da auf dich einschießt jeden Tag. Mhm. Ne? Und trotzdem
ja, das ist
so ein großes Land wie Amerika, die den ein zweites Mal wählen. Ich glaube, die würden den ein drittes Mal wählen. Denkst du schon auch, dass das macht das auch Staatsjournalismus oder wer? Das gibt's für mich nicht greifbar, wie sowas funktioniert.
Ja, ich kann es ehrlich gesagt noch nicht nachvollziehen. Also ich habe schon vor der ersten Amtszeit habe ich gedacht, naja, okay, das ist jetzt irgendwie so ein Joke, ne? Also dass er sich überhaupt bewirbt als Präsidentschaftskandidat und wie gesagt, dass ich jetzt niemals, niemals damit gerechnet, dass die Amerikaner, also diese einstmal so stolze Demokratie, dass die sich so einen Menschen als Präsidenten wählen. Also der wirklich alle negativen Charaktereigenschaften vereint, die man sich bei einem Menschen so vorstellen kann. Also unhöflich, unverschämt, unanständig, frauenfeindlich. Also wirklich das ganze Rundum-Wohlfühlprogramm von schlechter Mensch sein. Ne? Also und naja, und dass er jetzt das zweite Mal dann Präsident geworden ist, ich habe keine Ahnung. Ich kann es mir nicht erklären, ich kann es mir nur...
Auch nach einem Obama, ne? Also muss man auch sagen, er hat auch seine Für und Wider gehabt und so weiter, was ich zum Beispiel auch, das würde mich auch interessieren, wie du als Journalist einordnest, was ich unglaublich fand, also ich war ein großer Obama-Fan grundsätzlich, aber als diese Osama Bin Laden-Hinrichtung, es war ja eine Hinrichtung, war, das konnte ich gar nicht glauben. Also da sitzt der mächtigste Mann der Welt in seinem Office, in irgendeinem Office mit vielen Leuten am Tisch und schaut sich in dem Livestream an, wie da quasi eine wahrscheinlich auch teilweise konstruierte Geschichte sein Ende findet. So. Und das fand ich auch total crazy einfach.
Na gut, also Obama hat viele Sachen gemacht, die ein Friedensnobelpreisträger nicht machen sollte. Ne? Viele Luftkriege, Luftschläge durchgeführt. Jetzt konkret Osama Bin Laden, das fand ich schon sehr legitim. Das war natürlich eine extra legale Hinrichtung, schwierig nicht mit dem Völkerrecht zu vereinbaren. Auf der anderen Seite muss man sagen, also um Osama Bin Laden habe ich jetzt keine Träne geweint. Ich habe gesehen, dass diese Leute nicht nur Al-Qaida, sondern auch der Islamische Staat verbrochen haben in beispielsweise Syrien, im Irak und in anderen Ländern. Ich habe gesehen, was sie in Afghanistan gemacht haben. Also insofern war da schon jemand, der seinen Tod provoziert hat. Und dass man das dem amerikanischen Volk dann sozusagen verkauft hat. Also ich fand die Art und Weise, wie Osama Bin Laden das beispielsweise, Barack Obama das dann verkündet hat, war schon sehr staatsmännisch im Vergleich zu dem, wie Trump dann den Tod von Abu Bakr al-Baghdadi verkündet hat. Ne?
Ja, ja.
So, also insofern, da gab es schon große Unterschiede. Und ich glaube, wie gesagt, die Aktion, die war definitiv gerechtfertigt und okay, auch wenn sie völkerrechtswidrig war oder möglicherweise völkerrechtswidrig war. Aber das war jetzt was mich weniger gestört hat. Es gab viele Sachen, Attacken auf Somalia, was weiß ich was, für die Barack Obama verantwortlich war, die mich also wesentlich mehr gestört hat, muss man sagen. Aber trotzdem, wie gesagt, also ich glaube, das hat auch irgendwie was mit, ich sage manchmal irgendwie, fände es mal ganz cool, wenn das Internet mal so für 2 Wochen einfach pausieren würde. Ne? Einfach mal auf Reset. Das
funktionieren heutzutage.
Aber so mal auf Reset machen.
Cloudflare-Ausfall, einen Tag, davor irgendwie Amazon Amerika, war übrigens ganz spannend, wie viele deutsche Services, die datenschutzkonform sind, auf einmal offline waren und so.
Ja. Ich merke einfach, es ist ja, um so ein Wort von dir zu benutzen, schon wild. Ne? Und es macht die Leute auch verrückt, habe ich den Eindruck. Also es macht die Leute steigern sich immer mehr in irgendwelche Sachen rein, Dinge. Was ich auch merke und was mich wirklich annervt, ist diese zunehmende Empathielosigkeit. Ne? Also das merke ich einfach, auch wenn ich Bericht erstatte über Afghanistan, über Ukraine und sonst was. Und du kommst dann eben in so Shitstorm-Geschichten rein, wo Leute, das habe ich letztens noch gesehen, da haben wir aus dem Friedensdorf, haben wir irgendwie so ein Video gepostet, wie Kinder aus Afghanistan nach Deutschland kommen zur Behandlung. Also wenn wir von erzählt, das Friedensdorf macht die Sachen dann so, dass die Kinder zur Behandlung nach Deutschland kommen, hier dann in Krankenhäusern therapiert werden und dann wieder zurück nach Afghanistan zu ihren Eltern gehen. So, jetzt haben wir dann also ein Video veröffentlicht von der Ankunft von solchen Kindern, schwerstverletzten Kindern, schwerkranken Kindern in Deutschland. Und dann geht es da unter diesem Post plötzlich ab.
Das kann
unfassbar. Das sind die künftigen Messerstecher, das sind die künftigen Vergewaltiger. Wir wollen solche Drecksviecher nicht in Deutschland haben. Viehzeug. So, und der fragt mich, Leute, was zur Hölle ist mit euch los? Es geht um Kinder, ne? Es geht
ja,
um Kinder.
Es geht ja auch um Helfen, ne? Also, auch mal. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, Jan, also, ich habe auch ganz aufgehört, irgendwas Politisches zu machen. Ich hatte ein Video bei der Wahl, nur als Gag. Ich habe mir so im März, April habe ich mir einen alten Oldtimer-Leichenwagen gekauft. Dann habe ich so als Gag gesagt, Leute, heute ist Wahl. Vielleicht hat noch irgendjemand so einen Schreiner, einen Sarg rumstehen. Da können wir das AfD-Logo drauf machen. Und dann stell ich den Leichenwagen vor ein Wahllokal. Also du machst dir keine Vorstellung, was da losging. Und das ging so weit, dass ich tatsächlich an meinem Community Day, ich habe das dann versteckt gemacht, weil mir das so peinlich war, aber ich hatte zwei Personenschützer auf dem Community Day, weil da kamen so krasse Drohungen auch. Also, und da frage ich mich immer wieder, das erinnert mich dann auch aus deinem letzten Podcast, die sitzen da im Gazastreifen, die haben keinen Strom und kein Wasser. Wenn man sich das alleine mal vorstellt, ne, wir lachen schon und sagen, zwei Wochen das Internet ausschalten, die haben da keinen Strom und kein Wasser, das ist die Lebensrealität. Und dann frage ich mich, was ist in deren Leben verkehrt, wenn die bei dir da drunter posten? Also Nummer eins frage ich mich eh schon immer, wenn da jemand so einen schlechten Vibe, also das war jetzt alles von schlechter Vibe bis total menschenunwürdig, was du erzählt hast. Was muss in denen in ihrem Leben schief sein, dass die Energie und ihre eigene Lebenszeit ja aufwenden, um das zu schreiben? Wie verzweifelt müssen die sein? Und dann frage ich mich auch immer so, auch so bei zu Merkel-Zeiten mit der Flüchtlingskrise, da frage ich mich immer wieder und da frage ich auch gerne die Leute, was hat sich denn in eurem Leben verändert? Also ich muss sagen, die letzten 10 Jahre in meinem Leben habe ich davon nichts gemerkt. Klar, es sagen die Leute oft, du bist ja auch privilegiert und im Game und was weiß ich, reich. Aber ich führe ein ganz normales Leben.
Ja, das ist ja auch das, was ich meine, das ist ja das, was ich auch immer sage, auch wenn ich irgendwelche Abende habe, wo ich dann über die Krise dieser Welt spreche. Weil wir kommen, du wachst hier morgens auf, warmes Bett, machst das Licht an, Licht geht an, machst deine Kaffeemaschine an, Kaffee läuft, gehst unter die Dusche, warmes Wasser, wunderbar, haben 90% der Weltbevölkerung nicht.
Ne? Unglaublich.
So. Ja, und das ist eben das, was mich auch zunehmend stört, muss ich sagen. Also ich meine, eine Demokratie lebt davon, dass man diskutiert. Eine Demokratie lebt davon, dass man sich kritisch mit Sachen auseinandersetzt. Eine Demokratie lebt davon, dass man irgendwie versucht, das, was wir haben, noch weiter zu verbessern. So, alles legitim, alles gut und natürlich kann man auch meckern. Aber ich finde, dass wir doch uns irgendwie auch mal darauf einigen sollten, dass das, was wir hier als Basis haben, ob das ein Gesundheitssystem ist, Sozialsystem ist, ob das unsere Energieversorgung ist, was weiß ich, dass das super ist. So, und im Vergleich zu allen Ländern oder den meisten Ländern dieser Welt, besser ist als das, was die meisten Menschen haben. So, und wenn man auf der Basis miteinander diskutiert und debattiert, mit einer gewissen Dankbarkeit vielleicht auch mal debattiert und diskutiert, dann hätten wir schon, glaube ich, ziemlich viel gewonnen. Und wenn man dann noch irgendwie Respekt und Anstand in der Diskussion reinspringt, dann wäre das irgendwie eine tolle Sache. Aber wie gesagt, ich sehe das an.
Dankbarkeit ist, glaube ich, das Wort und Zufriedenheit. Und wenn das ist das immer, was ich vermisse bei den Leuten. Die sind einfach nicht zufrieden mit ihrem eigenen Leben. Daher entsteht das. Ne? Und am Schluss ist es ja immer, ich sehe das zum Beispiel bei Kundschaften, das Einzige, wo Leute ihr Business kaputt machen können, ist Neid und Gier. Und wenn die ein bisschen mehr Zufriedenheit hätten, dann kommt der Respekt und das kommt alles von alleine mit. Ne? Und ich meine, unser Land kann das doch tragen, im Jahr, was weiß ich, 200 Kinder nach Deutschland zu fliegen und die da zu behandeln, die in Lebensgefahr sind. Die werden ja nicht hergeflogen, weil sie sich hier wie ich auf den Daumen gehauen haben, sondern da geht es ja wirklich um Menschenleben retten.
Ja, zumal jetzt in dem konkreten Fall das Ganze auch noch durch Spenden finanziert wird.
So,
da fließt kein einziger Cent Steuergeld rein. Und das ist eben auch, was ich habe selber so eine andere kleine Hilfsorganisation, mit der wir viel im Irak machen. Mhm. Und da habe ich auch so ein Ding mal gehabt, also da haben wir Fußballplätze gebaut in Flüchtlingscamps. Mhm. Ne? Weil die jungen Leute da einfach ein bisschen Beschäftigung haben. Dümmste, was ist auch sicherheitsrelevant, denn das Dümmste, was du haben kannst, sind junge Männer, die nichts zu tun haben, die kommen auch gute Lange. Es gibt da nur ne? Also haben wir dann Fußballplätze gebaut. So. Dann ging das dann unter dem Post auch total ab. Für deutsche Kinder. Also erstmal für Steuergelder. Ich sage, nein, das sind keine Steuergelder, das sind alles private Spenden.
Checken die schon.
Und für deutsche Kinder wird überhaupt nichts gemacht. Und die müssen hier bei uns im Ruhrgebiet auf Asche spielen und was weiß ich. Da habe ich ihnen auch gesagt, Freunde, ich meine, wo ist denn das verdammte Problem, wenn euch irgendetwas stört in eurer Nachbarschaft?
Dann tut was dagegen.
Dann macht was. Also ihr könnt euch mit Nachbarn zusammenschließen, könnt sagen, okay, wir wollen hier, dass die Stadt irgendwie einen
Fußballplatz baut. Ich fahre Rewe und sag hier, wir wollen.
Genau, oder kontaktiere deine lokalen Unternehmen, sprich mit denen, sag, wir wollen hier gerne ein schönes Projekt machen für die Kinder in unserer Nachbarschaft. Aber diese bräsige Boshaftigkeit, die sich da breit macht, dieses Genöle und Gehampel und über dieses Erwarten, dass andere für einen irgendwie was machen, das ist wirklich so gruselig. Also,
und ich finde es dann immer auch so anstrengend, muss ich sagen. Mhm. Also dann auch, weil das ist ja so, also ich würde am liebsten immer schreiben, halt die Fresse einfach. Das würde ich am allerliebsten schreiben. Mhm. So, ne? Aber nur das Problem ist natürlich, von außen betrachtet, bist du dann noch primitiver unterwegs. Aber das finde ich ganz, weil jetzt höre ich ja auch raus, dass du da auch drauf antwortest. Ich muss ja auch drauf antworten. Ich antworte auf jeden Kommentar. Aber ich habe mir mittlerweile, eine KI gebaut für AfDler. Also wenn da irgendwas Rechtes kommt, dann packe ich nur den Kommentar da rein und dann schreibt er und dann erschlägt er die mit Fakten, weil es mir zu anstrengend ist, das selber zu recherchieren für solche Idioten. Ja. Aber ich finde es trotzdem spannend, dass du darauf eingehst. Ja, ich hätte es schon, weil ich finde, man muss sich erstmal ein großes Fell anlegen quasi für die Kiste und man muss irgendwann auch aufhören. Also es gibt schon so Kommentare, ich mache schon ganz klare Unterscheidungen. Und wenn es so ein gewissen Ding überschreitet, hast du jetzt auch ein, zwei Beispiele genannt, da ist bei mir nur noch Löschen und Blockieren. Weil das ist solche Leute. Und das finde ich einen ganz spannenden Punkt, den musste ich lernen erst durch das Content machen. Super, ab 5000 Follower ging es da los mit ein bisschen Hate und so und dann musste man das erstmal lernen. Und da war ich schon auch kurz davor, auch mal aufzuhören. Und mittlerweile habe ich eins verstanden und das teile ich immer ganz gern. Die Kommentarspalte, die gehört ja ganz allein dir und mir, wenn wir den Content gemacht haben. Es würde diese Kommentarspalte nicht geben, wenn dieses Content-Piece nicht entstanden wäre. Und das heißt, ich bin da auch, das ist mein Haus, da bin ich der Hausmeister. Und
das sage ich auch mal, das war im Wohnzimmer, ja.
Voll. Und ich finde es ganz wichtig, da auch demokratisch zu bleiben, weil da hatte ich auch mal so eine Phase, da hätte ich auch falsch abbiegen können sozusagen. Da lösche ich einfach alles, was mir nicht gefällt. Und das mache ich mir überall gar nicht mehr. Wenn die Leute persönliches Problem mit mir haben, da freue ich mich, dass wir das schon online gemerkt haben und ich die Zeit nicht mit denen persönlich verbringen muss. Aber wenn es eine gewisse Menschenwürde und einen gewissen Respekt überschreitet, kriegen die manchmal auch so einen Stopp von mir. Sage ich so, hey, hier gibt es nur einen guten Vibe. Entweder trägst du was bei oder wenn du beim nächsten Mal nichts beiträgst, dann war es das halt für dich. Ja, und dann blockiere ich die auch. Da habe ich auch gar nicht
Ja, gut, ich habe abgewöhnt, großen Diskussionen einzusteigen, weil das einfach zu zeitaufwendig ist. Ne? Also ich setze mein Content ab, gucke dann immer wieder, was passiert in den Kommentarspalten, falls sie alle noch normal. Dann ist gut und ansonsten blockiere ich halt auch. Wie gesagt, das ist mein Wohnzimmer, dann lass mich nicht am Tisch schassen. Also
genau, das ist super wichtig. Ja. Aber ich finde es Wahnsinn, wie du die Energie aufbringst, weil ich sehe da schon jetzt ganz viele Baustellen. Gell? Also es ist ja, wenn man es jetzt runterbricht aus unserem Gespräch auch, es ist eigentlich gerade ein Medienkampf, der kaum zu gewinnen ist. Ne? Es gibt irgendwelche wilden, gibt es ja wahrscheinlich in fast jedem Land irgendwelche Staatsmedien, die da beeinflusst werden. Dann gibt es irgendeinen wilden in Amerika und in Russland, die den ganzen Tag nur die größten Fake News Produzenten sind, obwohl sie alle öffentlichen Medien immer als Fake News darstellen. Übrigens auch große Empfehlung, sich mal mit Cambridge Analytica auseinanderzusetzen. Also der erste Trump-Wahlkampf, wie man den Social Media mäßig auch beeinflussen kann, finde ich auch für alle Marketer richtig spannend. Ne? Da sieht man mal die Power von Meta-Ads und von Google-Ads und so weiter. Und es wird ja auch durch die KI nicht langsamer in deiner Branche. Ne? Also ich kann unglaublich viel heute produzieren, ohne dass ich irgendwas kann. Gerade von den Leuten, wo es viel Material im Netz gibt. Und ich merke schon, es wird auch immer besser natürlich. Das geschulte Auge sieht es nach wie vor. Aber ich glaube, so einen Trump und so einen Putin, wo es so viel Material gibt, kann man heute sehr, sehr schnell tatsächlich mit ein, zwei super Tools auch sehr, sehr viel machen. Ne? Und dann schwemmen die selber noch so den Markt. Und wie du schon sagst, jetzt hast du auf der anderen Seite das, dass du sagst, wenn du da rein recherchierst, um das seriös dann auch darzustellen, kommst du eigentlich gar nicht hinterher. Also ich bin wirklich beeindruckt auch von deinem Antrieb so. Ne? Weil es gibt schon, da sind schon viele Bremsklötze drin, sagen wir mal so. Ne?
Definitiv, ja. Und das ist, was ich am problematischen finde eigentlich, ist, dass wir in so eine Richtung postfaktisches Zeitalter bewegen. Also, dass die Leute gar nicht mehr interessiert sind daran, was ist wahr oder was ist nicht wahr. Ja. Oder immer mehr Leute nicht mehr daran interessiert sind. Also ich sage mal so, Trump erzählt dir irgendwie hinter mir, zum Beispiel was das Regal, das ist eine Schallplattensammlung. Ne? Und du sagst, nee, das ist ein Bücherregal. Und ich habe hier auch ein Foto von dem Bücherregal und ich kann da irgendwie auch noch ein Video von machen und ich kann mit den Autoren dieser Bücher sprechen oder die Verlag oder was weiß ich, kann halt sehr deutlich machen, das ist ein Bücherregal. Interessiert die Leute aber nicht. Ja? Trump hat gesagt, das ist ein Schallplattenregal, also das ist ein Schallplattenregal, alles andere interessiert mich nicht. So, und das macht das.
Auch irgendwas im Menschensein, das es schon länger gibt. Aber ich finde zum Beispiel so einen Fall Kachelmann oder Andreas Dirk auch so krass. Da kommt jetzt ein Vergewaltigungsvorwurf und der wird behandelt und er ist vernichtet. Aber in 90% der Köpfe bleibt es verhaftet. Also ich habe so das Gefühl, dass die Leute, oder ich hatte heute zum Beispiel einen Kickoff-Workshop mit dem Anwalt. Und dann sind wir auch einen spannenden Punkt gekommen. Der die bessere Show vor Gericht macht und den besseren Eindruck, der gewinnt ganz oft, weil am Ende des Tages die Richterin oder der Richter natürlich auch nur ein Mensch sind. Also meinst du nicht, dass das auch was ist, was im Menschen schon immer irgendwie drin ist? Weil, also auch was da jetzt alles aus Amerika kommt, da kann man doch nicht drüber hinweggucken. Aber irgendwas
ist
zu sagen, komm, fuck it.
Es ist so diese Sehnsucht nach der Befriedigung der eigenen Meinung, glaube ich so. Ne? Also dass du hast irgendwie ein bestimmtes Weltbild, du hast irgendein bestimmtes Bild von irgendwas im Kopf. Also ich mag es Andreas Türk nicht, aus welchen Gründen auch immer, und dann passt das halt, ne? Solche Vorwürfe.
Ah, oder, das habe ich mir eh schon gedacht.
Das habe ich mir eh schon gedacht. So, ne? Genau. So. Oder im politischen Kontext passt halt alles das, was in dein Weltbild reinpasst, und wenn es halt nicht passt, dann wird es halt passend gemacht. Ne? Und dann ist es auch egal, ob es wahr ist oder nicht wahr ist. Ich meine, wie oft nach jeder Messerstecherei hier geht es ja wie wild ab im Netz, in den interessierten Kreisen, wo er sofort wieder gesagt wird, oh, guck mal, wieder eins von Merkels Goldjungen oder Goldstücken oder was weiß ich. Und dann stellt sich raus, in Deutschland interessiert die Leute trotzdem nicht. Wunderbares Beispiel
ist die. Fällt einfach ab.
Und ja, wunderbares Beispiel die Corona-Krise. Ne? Also, was habe ich da für Diskussionen gehabt? Dabei hier habe ich auch sozusagen Fortberichterstattung hier aus den Krankenhäusern gemacht. Also in der Uniklinik Essen, nach der Charité, so die größte Corona-Station überhaupt in Deutschland, wo ganz viele Leute an der ECMO lagen, viele Leute gestorben sind, was weiß ich so. Dann habe ich aber Diskussionen mit Leuten gehabt, die mir dann ernsthaft gesagt haben, ja, das sind ja alle Schauspieler und das ist ja alles nicht richtig und was weiß ich so. Und ich so, hä, what? Aber Leute, die mir dann Stein und Bein geschworen haben, also wir werden durch die Impfung, werden wir spätestens nach einem Jahr, wenn alle tot sein, das ist alles irgendwie ein geheimer Plan, um Deutschland in Diktatur zu führen und was weiß ich. So dieses übliche Geschworene. Nichts davon ist eingetreten. Nichts ist davon eingetreten. Und kommt keiner auf die Idee, sich mal hinzustellen öffentlich von diesen Leuten, die das so laut sprecherisch da verkündet haben, dass alles so ganz furchtbar ist, sich mal hinzustellen und zu sagen, ich habe mich getäuscht. Sorry, ich habe mich irgendwie verrannt und ich habe mich getäuscht. Und
ganz im Gegenteil, also die ziehen jetzt irgendwelche Sachen aus der Ecke, mit hier Spike-Protein, das macht ja jetzt ein Herz und
Blut und so weiter. Genau so, ja. So, und das ist
übrigens, ich glaube, das lernt man nämlich auch im Journalismus und ich habe das durch meinen Content hier gelernt. Es ist für die Leute einfach mal zum drüber nachdenken. Es ist unglaublich, es ist ein unglaubliches Gefühl, sich hinzusetzen und zu sagen, da habe ich euch einen Scheiß erzählt. Ich habe das 2-3 Mal in einem Video gehabt, da war ich so im Redefluss und mir ist immer enorm wichtig, ich trage nur dort bei, wo ich wirklich was weiß. Und das schätzen meine Kunden auch sehr. Wenn ich keine Ahnung habe, dann sage ich, da kenne ich mich gar nicht aus. Und dann freuen die sich. Aber es ist ein unglaubliches Gefühl und im Journalismus ist das ja auch mit Gegendarstellungen und so weiter. Es ist, es fühlt sich ganz gut an. Man meint immer, man ist Verlierer, aber man gewinnt unglaublich viel damit, wenn man sagt, ich habe gestern ein Video gemacht, da habe ich euch einen Scheiß erzählt. Und jetzt muss ich das auflösen. So. Oder jetzt, da habe ich euch damals eine falsche Sache erzählt oder da hat sich meine Einstellung verändert. Das gehört zum Leben dazu, ne?
Ja, für die Credibility ist es auf jeden Fall super. Ne?
Ja.
Also wenn du mir eine Fehler eingeschätzt. Ich meine, ich habe also Also ein Fehler, den ich gemacht habe, eine totale Fehleinschätzung, sagen wir mal so, war beispielsweise vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Ich habe immer gesagt, das wird niemals passieren, das wird Putin nicht machen, er wird diese Linie wird er nicht überschreiten. Ne? Hat er auch einen ganzen.
Glaube ich, jetzt aus dem Wissen sogar, würde ich sogar unterschreiben, weil, wie gesagt, der Fedia, unser ukrainischer Mitarbeiter, der gesagt, wird niemals passieren, niemals.
Ja, ich war am Abend, bevor das losgegangen ist, war ich ja in der Ukraine. Hab dann eine Geschichte gemacht mit so einem ukrainisch-russischen Ehepaar. In Zeiten, also war so eine Human-Touch-Geschichte eigentlich angedacht. Wie ist das denn jetzt in Zeiten wachsender Spannung? Wie werdet ihr da als ukrainisch-russisches Ehepaar gesehen und so? Das war eigentlich eine schöne Geschichte. Wir haben abends viel getrunken, waren ukrainische Freunde da und alle auch so wirklich patriotisch eingestellte Leute sagten, da wird nichts passieren. Also Putin wird vielleicht ein bisschen was im Süden machen, ein bisschen was im Osten, aber das wird alles irgendwie low level sein. Er wird niemals sich trauen, wie die Ukraine anzugehen. Am nächsten Tag ruft mich mein Chefredakteur und sagt, ich habe ein bisschen Hangover, lag im Bett, Telefon klingelt wie wild. Das Telefon, ich sage, und? Ja, Jessen, geht's Ihnen gut? Geht's Ihnen gut? Ich sage, oh, ein bisschen Hangover, aber ansonsten schöne Geschichte. Ah, vergessen Sie die Geschichte. Der Krieg hat begonnen, der Krieg hat begonnen. Ja, ja. Ne? Ah. Und diese Wort, ja.
Aber die werden naja, jetzt gut. Auch nicht wieder schön, sie rauszuholen.
Das stimmt, aber die sind mittlerweile geschieden.
Oh, noch schöner, Mensch. Dann, die musst du machen. Die ist ja Wahnsinn.
Ja.
Yeah. Yeah. Aber schau mal, das ist es halt, ne? Also wo Menschen, ich sage immer ganz oft, wir haben auch bei uns in der Agentur eine unglaubliche Fehlerkultur, weil wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Und du kannst ja als Journalist auch nur mit dem arbeiten, was dir zur Verfügung steht. Und mehr kann dir nicht mehr zur Verfügung stehen, als eh schon dahin zu gehen und mit den Menschen zu sprechen und dann in so einer Konstellation. Ja, und dann passiert das im Hehler. Und dann muss ich es halt
sagen. Am Ende ist Journalismus auch immer nur eine Annäherung an Wahrheiten. Ja. Mhm. Also Versuch, sich möglichst nah an die Wahrheit heranzuarbeiten.
Und also, wahrscheinlich auch von Kollegin oder Kollege zu Kollege sehr unterschiedlich, weil das ist natürlich auch klar, das ist auch ein Mensch, der das schreibt, der hat auch eine eigene Meinung, der kann noch so im Ethos sein, aber der hat auch mal einen wunden Punkt oder irgendwas, wo er halt einfach, deswegen gibt es ja auch Medien, die mehr links sind, die mehr rechts sind und so weiter. Genau daraus entsteht es ja, ne? Und wahrscheinlich ist es schon auch so, was wie du schon sagst, der Mensch will seine Meinung dann natürlich da auch haben und man merkt schon auch, wenn man sich auch, es gibt ein gewisses Alter irgendwann, wo man sich dann auch eine Meinung so macht langsam, ne? Aber es muss mir halt auch irgendwie, es muss was für mich sein, es muss mir gefallen und dann biegt man halt irgendwo ab und dann ist halt die Frage, wo man hin abbiegt und da glaube ich schon, dass der Mensch auch so ist, dass er gerne auch mal wegschaut und sagt, oh, ist jetzt aber irgendwie auch, ist mir jetzt auch so anstrengend in meinem Alltag, in meinem Ding, jetzt klingelt die Spülmaschine jetzt da und ich sitze, wo es warm ist, ich kann jeden Tag duschen, ich habe Strom, ich habe gutes Essen, ich habe eine Auswahl aus 100.000 Essensmöglichkeiten und jetzt ist mir eigentlich scheißegal, ob der Trump dem Clinton eingeblasen hat oder nicht. Das war zum Beispiel die schönste Sache an der letzten Woche, finde ich, wo ich auch sage, man kann machen, was er will, aber wenn natürlich der Putin die Fotos davon hat, dann ist es vielleicht doch weltpolitisch und dann müssen wir es uns doch nochmal anschauen. Ne?
So ist es, so ist es. Ja, ich würde ja wirklich gerne wissen, was die Russen gegen Trump in der Hand haben. Also irgendwas, glaube ich, muss da sein, aber ich weiß nicht.
Aber weißt du, ich verstehe es dann, glaube ich auch, bin ich ganz bei dir. Aber dann glaube ich auch manchmal, dann verstehe ich auch dieses Schauspiel dann trotzdem nicht. Also wenn ich jetzt so dieses letzte Bild, Trump und Putin laufen da aus dem Flieger raus, die Chats ballern da drüber, da ist ja der Putin eher schlechter weggekommen. Da war ja der Trump so irgendwie. Und wenn die wirklich was in der Hand haben, wie das orchestrisiert, da verstehe ich den Plan noch nicht so, das Drehbuch dahinter irgendwie.
Also ich sag mal so, Putin ist definitiv alte KGB-Schule und spielt mit Trump. Ne, er weiß genau, wie er ihn anträgern kann, was Trump für Bilder braucht. Putin ist keiner, der diese Bilder braucht für die Öffentlichkeit, weil die Öffentlichkeit weiß, russische Öffentlichkeit, wer er ist, zu was er in der Lage ist. Subtile Geschichten, Leute fallen aus Fenstern. Ne? Das muss nicht die große Show sein. Und deswegen hat er überhaupt kein Problem damit, hinter Trump zurückzustehen. Also wenn er weiß, dass er Trumps Narzissmus nur ein bisschen triggern muss, in dem er bei ihm ausschlägt und möglicherweise Trump die schöneren Bilder hat, das interessiert Putin nicht. Also dazu ist er einfach zu gewieft, glaube ich.
Jetzt sind die beide in dem Alter, wo man oft hört, das kann man da warten, würde man auf Bayerisch sagen. Die Frage ist, bei Trump sehe ich da nicht das Problem, aber was kommt nach in Russland? Ne? Also da weiß man ja auch nicht, ob es besser oder schlechter wird. Man hat ja wenigstens, also ich hatte immer so das Gefühl, dass die Merkel einen ganz guten Draht zu ihm hatte. Ja. Man weiß ja nicht, was passiert. Wie schätzt du das ein?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Also dazu bin ich auch zu wenig in der russischen Innenpolitik drin. Wer, ob jetzt ein Petroschew oder andere Leute dann ans Ruder kommen oder ob man, ob möglicherweise die russischen Eliten auch mal sagen, also insbesondere das ganze Oligarchensystem, naja, wir sind jetzt irgendwie, es lag Paria der Weltgemeinschaft zu sein, wir wollen endlich wieder vernünftiges Business machen. Ich kann es dir nicht sagen.
Also dann dreht sich es vielleicht auf links, weil ja, klar, Zölle und Sanktionen sind nicht unbedingt gut für das Geschäft.
Nein. Naja, und am Ende, glaube ich, haben doch viele der russischen Oligarchen doch Bock auf Geschäfte machen. Und zwar ungehindert Geschäfte machen und sind vielleicht auch gar nicht so begeistert von dem, was da jetzt gerade passiert. Dann kriegen sie natürlich abhängig von der Gunst Putins. Wollen nicht so gerne aus dem Fenster fallen, aber wollen wahrscheinlich auch ganz gerne wieder Business machen. Und insofern sind es, glaube ich, also ist so mein Eindruck, nicht alle wirklich begeistert von dem, was jetzt in der Ukraine passiert, weil es einfach viel Geld kostet, weil es nervig ist, weil es sanktionsbehaftet ist und so weiter und so fort.
Kann man doch abschließend sagen, es kann nur besser werden.
Es kann nur besser werden, alles.
Also selbst dann kann es nur besser werden. Und trotzdem geht es uns gut. Wir sitzen warm, wir trocken, wir leben. So ist es. Wir sollten es ein bisschen öfter sehen. Ja. Jan, das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Das war jetzt mal ganz außer der Reihe von meinen Gästen sonst. Am Ende, der Podcast heißt der Apparat, und am Ende gibt es immer einen Rat gegenseitig, den man sich gibt oder den man den Hörern gibt, wie man das möchte. Da überlege ich schon immer während der Folge so ein bisschen. Und ich glaube, du bist auf jeden Fall der, der uns mehr Räte geben kann, als ich dir einen Rat geben kann. Aber was ich dir auf jeden Fall wünsche, ist, dass dir das Gas nicht ausgeht, die Energie nicht ausgeht, weil ich für mich wirkt es unglaublich aufwendig da. Man muss gegen so viele Fronten kämpfen, passend zum Kriegsthema auch. Und ich glaube, es gibt halt ganz wenige Menschen, was auch nachkommt vielleicht im Journalismus, die diese Energie aufbringen gegen einen immer schneller werdenden Gegenwind, gefühlt mit Fake News, mit ganz viel, was reinplatzt, mit ganz viel, was in Socials läuft. Das ist eine unaufhaltsame Lawine. Und ich hoffe, dass wir so gute Journalisten wie dich noch ganz, ganz lang begeistern können, für uns zu schreiben und für uns zu berichten. Weil ich glaube, dass sich jedes, wenn es nur 0,1% Wahrheit, die dann durchsickert, lohnt, das nach Deutschland zu bringen und in die Medien zu bringen. Das wünsche ich dir von Herzen.
Vielen Dank, lieber Hannes.
Hast du noch einen Rat für mich, bevor du in die Flieger
steigst? Ja, bleibt optimistisch, lasst euch nicht runterziehen, geht in Diskussionen rein, aber wie gesagt, mit Anstand und Respekt, und lasst euch nicht dieses Land, in dem wir leben, mies reden von denjenigen, die da Interesse daran haben.
Denn es ist ein sehr, sehr schönes Land und uns geht es sehr, sehr gut.
So ist es.
Ganz gute Reise, Jan, komm heil wieder, das ist das Allerwichtigste.
Alles klar. Hannes, danke dir. Mach's gut. Ciao.